Ja, ihr lieben jungen Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, dass doch so viele heute Abend gekommen sind, dass so viele auch das Wort Gottes hören wollen, miteinander einige Aussagen aus der Heiligen Schrift betrachten wollen, die gerade auch junge Menschen und ihren Weg hier in dieser Welt betreffen. Ja, ich denke, dem Herrn Jesus liegt jeder von euch auf dem Herzen. Er ist der himmlische Hohepriester, der beständig all die Seinen auf dem Herzen trägt und vor Gott bringt. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Und ich denke, wir brauchen das in dieser Zeit, in einer Zeit, wie es schon gesagt wurde, die voller Verführungen ist, voller Verlockungen, voller Dinge, die letztlich junge Menschen auch vom Weg der Nachfolge dem Herrn Jesus nach ablenken und weglocken sollen. Diesen Einflüssen sind gerade junge Menschen in einer Zeit ausgesetzt, wo sie sehr, sehr noch auch ungefestigt sind manchmal, wo sie vielleicht noch gar nicht klar bekehrt sind oder eine Bekehrung erlebt haben, aber noch nicht so in der vollen Entschiedenheit, in der vollen Gründung im Wort Gottes stehen. Gerade dann kommen die verschiedensten Versuchungen auf eine raffinierte Weise auf die jungen Menschen zu. Und deswegen, es ist eine Zeit, die ist auf der einen Seite schön. Man darf dankbar dafür sein, wenn man als junger Mensch schon den Herrn Jesus kennenlernt. Aber diese Zeit der Jugend bringt auch geistliche Gefahren mit sich. Und mit Gottes Hilfe wollen wir heute Abend einige Bibelworte miteinander betrachten, die auch sich mit diesen Gefahren beschäftigen, damit wir einfach zugerüstet werden, damit ihr gestärkt werdet auf dem Weg der treuen Nachfolge, so wie wir es auch gesungen haben. Ja, ich möchte einmal zwei Bibelworte lesen aus dem ersten und aus dem zweiten Timotheusbrief. Das ist ja, sind zwei Briefe, die ihr sicher auch immer wieder schon gelesen und studiert habt und die ihr auch lesen und studieren solltet, weil gerade in diesen Briefen besonders auch die Jugend angesprochen wird. Timotheus selber war ein junger Christ, er war sicherlich schon in einem etwas älteren Alter als die meisten von euch, aber er war noch relativ jung. Und in den Timotheusbriefen gibt der Geist Gottes durch den Apostel Paulus jungen Christen eine ganze Anzahl wertvoller Hinweise, wie sie dem Herrn nachfolgen und dienen können. In 1. Timotheus 6 finden wir die erste Aussage, die wir heute Abend miteinander betrachten wollen. Wir lesen ab Vers 3 von den Irrlehren, von den verkehrten, fremdartigen Lehren, die schon damals durch manche Leute in den Gemeinden ausgebreitet wurden. Da heißt es, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Und dann geht der Apostel weiter und Vers 9 und 10 heißt es dann, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen zugefügt. Also da stellt der Geist Gottes uns einfach vor Augen, dass wir in einer Zeit leben, in der die verschiedensten verführerischen, fremdartigen Einflüsse auf uns eindringen wollen. Wo fremde Lehren kursieren, auch in der Christenheit. Fremdartige, aus einem anderen Geist stammende Lehren, die letztlich von dem Herrn Jesus ablenken. Und da ist schon eine Gefahr angesprochen, die auch bei jungen Menschen manchmal ein bisschen vorherrscht, nämlich die Diskutiersucht. Die Neigung zu Wortstreitigkeiten und Debatten. Nun ist es auf der einen Seite eine gute Sache, wenn gerade auch junge Christen Fragen haben, wenn sie mitdenken, wenn sie manchmal auch Dinge nicht sofort ungefragt übernehmen, sondern mal überlegen, ja, warum ist es eigentlich so? Das ist an und für sich ganz in Ordnung. Nur unter dem Einfluss der Welt und des heutigen Zeitgeistes kann das leicht auch dahin kommen, dass man wirklich anfängt, ein bisschen spitzfindig zu diskutieren, zu streiten, Fangfragen zu stellen, dem anderen eine Falle zu stellen, ironisch und zynisch zu werden. Und dort kommen wir auf ein gefährliches Gebiet. Ja? Es geht letztlich um die Wahrheit Gottes. Es geht darum, dass wir in Einfalt unseren Weg mit dem Herrn Jesus gehen. Und das sind Diskussionen und Streitfragen und Gezänke sehr, sehr hinderlich. Das ist vielleicht auch so eine Sache, die können wir mal so nebenher uns merken und beachten. Und da wird noch ein zweiter verderblicher Einfluss gezeigt, der in der heutigen Zeit sehr, sehr stark ist und uns alle betrifft. Und das ist die Geldgier. Der Wunsch, Geld zu verdienen, um zu konsumieren, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, seinen Urlaub in Mallorca oder vielleicht doch gleich irgendwo auf den Malediven oder im Pazifik. Da sieht man so schöne Fotos mit so Palmen und weißen Sandstränden. Nur 10.000 Euro, ja, da muss man eben ein bisschen Geld machen. Dann kann man sich das alles leisten. Solche Dinge spielen auch heute mehr vielleicht als in anderen Zeiten eine Rolle, auch für Christen, auch für junge Christen. Und da sagt die Bibel, pass auf, dass du dich da nicht verführen lässt. Und dann kommen wir zu den Versen, die ich eigentlich jetzt da auf diesem Kapitel besonders betonen möchte, nämlich die Verse 11 und 12. Da heißt es dann, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Erkämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Mir kommt es heute Abend auch auf dieses Du aber an. Ja? Du aber, o Mensch Gottes. Das heißt, auch wenn viele Leute, die sich Christen nennen, einen weltförmigen, einen breiten Weg, einen verkehrten Weg gehen, wir stehen vor Gott, nicht vor Menschen. Wir sollten uns nicht an der Masse orientieren, nicht an den Leuten, die einen verkehrten und bedenklichen Weg gehen und auf ihr Vorbild schauen, sondern wir sollen auf den Herrn Jesus schauen. Und wir sollen wissen, Gott sieht mich ganz persönlich. Gott meint mich ganz persönlich. Ich kann mich auch nicht rausreden und sagen, ja, andere sind doch auch diese Wege gegangen. Sondern ich persönlich stehe vor dem lebendigen Gott. Und Gott ruft mich in die Absonderung von dem Bösen, von den verkehrten Dingen. Gott ruft mich, dass ich bestimmte Dinge fliehe und dass ich bestimmten Dingen nachjage. Diese beiden Dinge hängen miteinander zusammen. Wir sollen die Geldgier und die falschen Lehren, die in der Christenheit umherschwirren, fliehen. Und fliehen heißt, dass ich mit aller Kraft den größtmöglichen Abstand zwischen mir und einem gefährlichen Gegenstand herstelle. Viele Christen haben die Neigung, gegenüber der Sünde, gegenüber der Welt, gegenüber den Gefahren der falschen Christenheit nur den mindestmöglichen Abstand herzustellen. Die schlendern ganz allmählich und gucken immer wieder. Und wenn sie dann meinen, sie haben genug Abstand, dann bleiben sie stehen. Das ist aber nicht fliehen. Sondern fliehen heißt, dass ich angesichts einer wirklichen Gefahr den größtmöglichen Abstand mit der größtmöglichen Geschwindigkeit herstelle. Ja, also das dürfen wir vielleicht auch bedenken, dass man manchmal vielleicht zu wenig Abstand von der Sünde hat. Dass man ein Stück meint, naja, so schlimm ist es nicht. So ein bisschen in Reichweite und Sichtweite kann ich die Sünde ja ruhig halten. Hauptsache, ich bin ein bisschen davon weg. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch Energie und Kraft, um bestimmten Dingen nachzujagen. Nachjagen ist wiederum kein Schlendern. Sondern nachjagen bedeutet, dass ich meine ganze Kraft einsetze, um ein vorgestecktes Ziel zu erreichen. Wenn ich nämlich spazieren gehe mit den Händen in den Hosentaschen, dann erreiche ich das nie. Und das spricht auch wieder zu uns. Ja? Leben wir unser christliches Leben, unser Leben der Nachfolge mit ganzem Einsatz oder nur mit halber Kraft? Sind wir vielleicht innerlich abgelenkt von irgendwelchen anderen Zielen, die uns auch wichtig sind und die uns daran hindern, der Gottesfurcht, der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und Geduld nachzujagen. Wir können nicht zwei Dingen gleichzeitig nachjagen. Ja? Wenn wir dem Geld nachjagen, dann können wir nicht der Gottesfurcht nachjagen. Das geht gar nicht. Wir müssen uns entscheiden. Wo setze ich meine Energie ein? Wo setze ich meine Zeit ein? Haben wir gerade in dem schönen Lied gesungen. Ja? Und da ermutigt uns das Wort Gottes, dass wir uns die richtigen Ziele setzen und dass wir die Gefahren nicht nur so ganz knapp umgehen, sondern den größtmöglichen Abstand zwischen uns und diese geistlich verderblichen Dinge bringen. Du aber, oh Mensch Gottes, wenn du dem Herrn Jesus gehörst, dann bist du geheiligt, dann bist du herausgenommen aus der Welt, dann bist du jemand, der eine Berufung hat, einen Auftrag Gottes. Und dieser Auftrag ist, dem Herrn zu dienen, für den Herrn Frucht zu bringen, nicht selbstsüchtig dich um dich selber zu drehen und irgendwelche eigensüchtigen Dinge zu tun, sondern für den Herrn zu leben. Dem sollten wir mit aller Kraft nachjagen. Wir sollten den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Das bedeutet, es gibt da auch Gegner und Hindernisse, die ich überwinden muss. Ich kann nicht damit rechnen, dass mein Glaubensweg ein Spaziergang ist. Er ist ein Kampf. Und diesen Kampf muss ich kämpfen. Und zwar mit ganzem Einsatz. Es geht um das ewige Leben. Letztlich geht es auch darum, ist mir das Leben in dieser Welt, der Genuss dieser Zeit wichtig oder das ewige Leben? Habe ich die Gesinnung der gottlosen Israeliten, die gesagt haben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist die Gesinnung der Gottlosen. Oder habe ich die Gesinnung Jesu Christi, dann sage ich, ich bin bereit, in diesem Leben zu leiden, Opfer zu bringen, wie ein Narr dazustehen vor den sündigen Menschen, weil ich die Belohnung des ewigen Lebens und die Herrlichkeit im Blick habe. Ich bin bereit, dem Herrn zu dienen, auch wenn das Selbstverleugnung bedeutet, weil ich weiß, es gibt eine ewige Hoffnung, es gibt eine Belohnung in der Herrlichkeit. Je nachdem, von was ich überzeugt bin, wird mein Lebensweg ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und die zweite Stelle, die ich an den Anfang unserer Betrachtung stellen möchte, die ist aus dem zweiten Timotheusbrief, aus dem zweiten Kapitel. Auch da wird Timotheus wieder als junger Christ angesprochen. Und da geht es auch wieder um die Verführungen, um die Irrlehren, die falschen Einflüsse dieser Zeit. In 2. Timotheus 2, ab Vers 14, da sagt der Apostel Paulus, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Wisst ihr, das ist ein Bild dieser Zeit. Ich denke, das ist euch ein Stück bewusst und vielleicht doch nicht so ganz bewusst, dass wir in der Endzeit, in der Christenheit, in einer ausgesprochen gefährlichen, problematischen Umgebung leben. Dass ganz viele Leute, die sich heute Christen nennen, Evangelikale nennen, Gläubige nennen, in Wirklichkeit gar nicht wirklich gläubig sind, dass sie einem anderen Jesus nachgehen, dass sie verführt sind. Und diese Irrlehren, diese verweltlichten Irrlehren, die charismatischen Irrlehren, die bibelkritischen Irrlehren, die fressen in der heutigen Zeit um sich wie ein Krebsgeschwür. Diese Dinge vermehren sich. Diese Dinge wollen überall eindringen. Es gibt eine große Verwirrung in der Christenheit heute. Ganz viele Leute sagen, ich liebe Jesus, ich folge ihm nach. Und in Wirklichkeit sind sie weder wiedergeboren, noch sind sie auf einem wirklichen biblischen Weg. Und da ist man als junger Christ verwirrt. Da ist man in Gefahr zu sagen, ja, also wenn die da so einen ganz anderen Weg gehen, der vielleicht auch ganz locker ist und dem Fleisch viel Raum lässt, und die sagen auch, sie kommen in den Himmel, ja, warum bin ich denn dann so dumm und bin auf dem engen Weg und folge bestimmten Anweisungen zur Heiligung, zur treuen Christusnachfolge, vielleicht ist das andere doch viel besser. Und in einer solchen Verwirrung, in einer solchen Zeit der Vermischung und Verwirrung in der Christenheit, da brauchen wir klare Orientierung. Und die folgenden Verse ab Vers 18, 19, die geben auch gerade jungen Gläubigen eine klare Orientierung in einer schwierigen Zeit. Ich möchte das mal mit uns lesen. 2. Timotheus 2 ab Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Also, wir sind vielleicht verwirrt. Wir wissen nicht, ja, wer ist es jetzt ein wirklicher Christ oder ist es kein wirklicher Christ? Wir können das Innere des Herzens nicht beurteilen. Der Herr weiß, wo jeder steht. Aber wir können den Wandel beurteilen. Die Bibel sagt, schaut her, wenn ihr wissen wollt, ob jemand ein echter Christ ist, dann schaut, ob er absteht von der Ungerechtigkeit. Ob er locker und in Sünde und weltförmig lebt oder ob er wirklich nach der Heiligung strebt und so lebt, wie es die Bibel sagt. Das ist unser Maßstab. Daran können wir uns orientieren. Der Herr weiß, wo jeder steht. Und viele, viele Menschen, die sich heute evangelikale Christen nennen, sind nicht wirklich wiedergeboren. Das muss ich einmal ganz ernst so sagen. Gerade auch in der charismatischen Bewegung. Viele haben nicht das biblische Evangelium mit einer biblischen Buße beantwortet und einem biblischen Glauben. Weil heute einfach so viel Falsches und Verkehrtes unterwegs ist. Aber wir sollen das gar nicht beurteilen. Wir müssen nur sehen, steht der ab von der Ungerechtigkeit, wenn er den Namen des Christus nennt. Und nun kommt dieses Bild, das uns vielleicht auch helfen kann, in der heutigen Zeit Orientierung zu bekommen. Ab Vers 20 lesen wir, in einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Also die Christenheit wird da in dem Bild eines großen herrschaftlichen Hauses beschrieben. Es ist nicht mehr der heilige Tempel Gottes. Denn durch den Abfall und die Verführung ist da Unheiligkeit und Schmutz hineingeraten. Es ist ein großes Privathaus. Dieses Bild gebraucht die Bibel in dem 2. Timotheusbrief im Hinblick auf die Endzeit. Und da in diesem Haus gibt es verschiedene Arten von Gefäßen. Die sind vielleicht bunt durcheinander gemischt. Da gibt es irdene und hölzerne Gefäße für schmutzige, unehrenhafte Aufgaben. Ja? Also wenn man den Stall reinigt oder wenn man irgendwo den Boden wischt, dann nahm man damals ein irdenes oder ein hölzernes Gefäß. Es ist klar, dass man da kein goldenes Gefäß dafür genommen hat. Die goldenen Gefäße waren in einem vornehmen Haushalt für die Bewirtung von Ehrengästen vorgesehen, für feierliche Stunden, dafür, dass man Dinge getan hat, die wirklich zur Ehre des Hausherrn dienten. Dafür gab es die goldenen und die silbernen Gefäße. Und das ist ein geistliches Bild. In der großen Christenheit gibt es Leute, die sich Christen nennen, die aber nicht wirklich echt sind und die Gott zur Unehre leben. Die ihre eigenen sündigen Begierden verfolgen, die ein Leben führen, das letztlich den Herrn nicht verherrlicht und auch keine Frucht für ihn bringt. Und dieses Leben, die solche Leute werden dargestellt mit dem Bild der Gefäße zur Unehre. Und auf der anderen Seite gibt es Gefäße zur Ehre. Gefäße, die Gold und Silber haben. Silber ist ja ein Bild für die Erlösung. Gold ist ein Bild für die Heiligkeit Gottes, für Vollkommenheit. Also, das sind wahre Kinder Gottes. Und wenn ich nun für den Hausherrn nützlich sein will, dann muss ich mich, wenn ich ein Gefäß zur Ehre sein will, von den Gefäßen zur Unehre hinweg reinigen. Ich denke, das ist ganz klar. Niemand wird in einem Haushalt zum Beispiel die Eimer, die benutzt wurden, um die Toiletten zu putzen, neben die goldenen Becher stellen, wo man vielleicht bei einem Gastmahl dem Gast einen Trunk anbietet. Ja? Das macht niemand, weil er genau weiß, das ist ja unrein, das gehört nicht zusammen. Ja? Das tut man schön auseinanderstellen und trennen. Und genau dieses Bild gebraucht der Geist Gottes, um den treuen Gläubigen in der Endzeit deutlich zu machen, was der Wille Gottes für sie ist. Ja, da gibt es die weltförmigen Christen, die schwärmerisch verführten Christen, die Namenschristen, die sagen, ich glaube an Jesus Christus, aber ihr Leben bringt keine echte Frucht. Sie leben gesetzlos und in Sünde. Die gibt es. Und die sind vermischt in der Christenheit mit echten Gläubigen. Aber ein echter Gläubiger wird sich von solchen Gefäßen zur Unehre absondern und reinigen. Ein echter Gläubiger wird nicht sich vermischen und mit solchen Leuten Gemeinschaft haben und zusammen sein, die letztlich den Herrn verunehren und den Namen des Herrn letztlich schädigen, auch vor der Welt, durch ihren falschen Lebenswandel. Das heißt, ich soll mich absondern von den falschen Namenschristen, von den Irrlehren und Verführungen dieser Zeit, und ich soll bereit sein, einen Weg zu gehen, der dem Herrn wohlgefällig ist. Und das finden wir dann in Vers 22. Das ist auch der Vers, der dann wieder unser Thema direkt berührt. Da heißt es, so fliehe nun die jugendlichen Lüste oder die Begierden der Jugend. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wir haben wieder, wie vorher im ersten Timotheusbrief, diese beiden Begriffe. Fliehe und jage nach. Ja? Fliehe die jugendlichen Lüste. Vorher ging es um die äußeren Gefahren und Einflüsse, die von außen auf uns eindringen. Und hier lenkt der Geist Gottes unsere Aufmerksamkeit auf die inneren Gefahren. Wisst ihr, wir haben das jetzt, ich war einige nicht da, wir haben das ja diese Tage schon behandelt, diesen Gegensatz zwischen Geist und Fleisch, dass wir in uns, wenn wir wiedergeboren sind, den Geist Gottes haben, der bestrebt ist, uns in die Heiligung zu führen, uns in den Dienst Gottes zu führen, zum Gehorsam dem Wort Gottes. Aber leider haben wir in uns, und das haben wir, glaube ich, alle schon öfters festgestellt, auch eine andere Kraft, und die nennt die Bibel das Fleisch. Das ist sozusagen unsere menschliche Natur, unsere sündige, eigensüchtige menschliche Natur, und die will das ganze Gegenteil vom Willen Gottes. Die will sich selbst verwirklichen. Die will ihre eigenen Lüste und Begierden verwirklichen. Und wenn wir heilig leben wollen, wenn wir dem Herrn wohlgefallen wollen, dann müssen wir das Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden in den Tod geben. Oder wie es hier ausgedrückt ist, wir müssen die jugendlichen Lüste, diese Versuchungen von innen fliehen. Und das heißt auch wieder mit der größtmöglichen Energieeinsatz den größtmöglichen Abstand bringen zwischen mich und diesen Begierden. Mal drüber nachdenken. Tun wir das? Ist es unsere Haltung? Manche haben einen faulen Frieden mit ihren jugendlichen Begierden geschlossen. Die sagen, ja, so ein bisschen muss das ja auch noch zu irgendwo bei mir mit reinkommen und darf sich ruhig auch ein bisschen Selbstverwirklichung leisten, ein bisschen Lebenserfüllung auf diesen Wegen. Das kann man ruhig doch auch machen. Da wird nicht geflohen, da wird nicht Distanz gebracht, sondern im Gegenteil, man kokettiert vielleicht sogar mit diesen jugendlichen Begierden. Das ist eine Gefahr. Und auf der anderen Seite auch wieder jage nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden. Und nicht alleine. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen die Gemeinschaft. Aber wir brauchen nicht irgendeine Gemeinschaft. Das ist auch wieder die Frage, was für eine Gemeinschaft wünschen wir uns denn? Wünschen wir uns eine Gemeinschaft, wo der Mensch im Mittelpunkt ist, wo unsere fleischlichen Begierden befriedigt werden, wo jeder locker leben kann, so wie es ihm passt, tolerant, weltoffen? Nun, solche Gemeinden gibt es dutzendweise überall, ein Überangebot. Aber die Bibel sagt hier dem gottesfürchtigen jungen Christen, nein, such die Gemeinschaft mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Mit den Treuen, mit denen, die auch in der Heiligung leben, die bereit sind, dem Herrn sich ganz hinzugeben, die nicht in der Weltförmigkeit aufgehen, die nicht ein zwiespältiges Herz haben und faule Kompromisse machen in ihrem Leben, sondern solche, die ungeteilt dem Herrn anhängen. Mit solchen sollen wir Gemeinschaft suchen. Wir werden das noch feststellen, die Gemeinschaft, die wir uns suchen, die hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf unser persönliches Leben. Wenn wir in eine weltförmige, lockere Gemeinde gehen und viele junge Leute zieht's dahin, vom Fleisch her, dann werden wir dort verführt und kommen womöglich ganz von dem Weg des Herrn Jesus ab, zu unserem ewigen Schaden. Wenn wir dagegen eine gottesfürchtige, treue Gemeinschaft suchen, wo das Wort Gottes noch klar verkündigt wird, wo da Aufrichtigkeit und Lauterkeit ist, dann werden wir durch den Glauben der anderen bestärkt und hingeführt zum Herrn und wir können viel besser in der Spur, in der schmalen Spur des Herrn Jesus bleiben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir wirklich eine solche Gemeinde auch bewusst bejahen. Und ich hoffe, ihr seid dankbar dafür, dass ihr in eine Gemeinde gehen dürft, in der das Wort Gottes noch ernst genommen wird, in der Gottesfurcht noch groß geschrieben wird und in der der Weg des Herrn und die Gebote des Herrn noch heilig gehalten werden. Ich hoffe, dass ihr bewusst auch eine solche Gemeinde euch suchen würdet und nicht, wenn ihr die Wahl hättet, sagen würdet, ach, ich gehe lieber in so eine lockere Gemeinde, da habe ich es besser. Das wäre sehr töricht. Könnt ihr euch ja mal selber prüfen. Wie steht ihr zu den Gemeinden, in denen ihr sein dürft? Seid ihr dankbar, dass das bewusst konservative, bibeltreue Gemeinden sind? Oder seufzt ihr da irgendwie drunter und wünscht es euch anders? Wenn ihr wirklich als junge Leute dem Herrn treu nachfolgen wollt, dann betet, dass eure Gemeinde treu bleibt. Betet für eure Ältesten. Dankt für diese Gemeinde, dass ihr noch in einer solchen Gemeinde sein dürft. Es ist Gnade. Und es ist der Wille Gottes, dass wir mit denen gemeinsam den Weg gehen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ja, so viel einfach einmal zur Einleitung unseres Themas. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns mit drei Gefahren beschäftigen, die junge Christen besonders auch vielleicht betreffen und wie wir sie überwinden können. Nun, die erste Gefahr haben wir in dem Bibelwort jetzt gerade uns angeschaut. Das wollen wir noch ein bisschen näher mal beleuchten. Da geht es um die Begierden der Jugend, um die jugendlichen Lüste. Das ist ja nicht umsonst so gesagt. Das müssen also Lüste sein, die einfach in besonderer Weise auch bei jungen Menschen eine Rolle spielen, die eine Gefährdung darstellen. Und ich denke, da gibt es ganz verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Und ich denke, etwas von dem ganz Elementaren, was junge Menschen gefährden kann, das ist der Wunsch nach Selbstverwirklichung, der Wunsch nach Selbstentfaltung. Und da muss man ja auf der einen Seite sagen, das ist eigentlich etwas ganz Normales und Natürliches. Ein junger Mensch entwickelt seine Fähigkeiten, er wächst, er kann mehr, er hat mehr gelernt, er entwickelt sich in seiner Persönlichkeit allmählich in Richtung zu einem Erwachsenen. Und da ist es ganz natürlich, dass ein junger Mensch sich selber ein Stück entfalten will. Aber es gibt auch eine eigensüchtige, fleischliche und gefährliche Form der Selbstverwirklichung. Und da fängt man an, ja, einfach auch sich um die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und Begierden zu drehen. Und das ist eben ein Problem, dass in der heutigen Jugendkultur in der Welt genau diese Selbstsucht und Selbstverwirklichung massiv gefördert wird von einer ganzen Industrie, die genau damit Milliardenumsätze macht, dass man gewisse selbstsüchtige Wünsche und Bedürfnisse bei den jungen Menschen weckt und sie dann dahin bringt, dass sie um jeden Preis solche Bedürfnisse befriedigen. Ja? Und da sagt die Bibel, dass wir da wachsam sein sollten. Ja, das fängt an damit, dass dann von der Welt her gesehen junge Menschen sich oft damit definieren, dass sie irgendwelche gerade besonders angesagten Markenklamotten tragen müssen. Die müssen natürlich teuer sein und irgendwelche Logos draufgestickt haben. Und dass man bestimmte technische Spielzeuge haben muss, Smartphones, sonst ist man eigentlich gar kein richtiger Mensch mehr, wenn man nicht ein entsprechendes Smartphone hat, vielleicht noch eins mit irgendeinem Ei davor, ja. Und dann, solche Dinge gibt es viel mehr noch, ja. Auch zum Beispiel bei den Autos, da gibt es Natürlich die Möglichkeit, wenn man als junger Mensch ein Auto hat, man braucht es vielleicht, um sich von A nach B zu bewegen. Ja? Aber die Frage ist, was braucht man denn sonst noch alles dabei? Braucht man wirklich 300 PS, Turbo, irgendwelche teuren Felgen, irgendwelchen Schnickschnack? Ich würde mal sagen, das braucht man nicht. Aber da ist so eine Gefahr, dann will man angeben, man will ein Stück sich selber definieren über irgendwelche Konsumgüter, die man hat. Und man fährt dann da mit dem Auto schön vor allen Augen hin und her, um praktisch ein Stück auch anzugeben. Das ist das, was zum Beispiel die Welt heute ganz deutlich und massiv tut. Und wir jungen Christen? Was macht man da? Nun, die Versuchung ist da, dass man da doch ein bisschen mithält bei diesem heimlichen Ego-Wettbewerb. Ja? Wer hat das tollste technische Spielzeug? Wer hat das tollste Auto mit der tollsten Bemalung drauf oder mit den tollsten Sonderausstattungen? Solche Dinge sind einfach eine Gefahr, dass man sich über das irgendwo selbst darstellt. Ist auch die Gefahr, in der Welt ist diese Facebook-Kultur immer weiter am Kommen, dass man sich selber als besonders witzig, als besonders cool darstellt und offenbart in irgendwelchen Internetforen, wo man letztlich ein ganz gekünsteltes, falsches Bild von sich bringt, nur damit möglichst viele Leute mit einem Freundschaft schließen, in Anführungsstrichen. Und eigentlich müsste im jungen Christen klar sein, wie hohl und leer so etwas ist und auch wie gefährlich, was da alles für Verführungen und falsche Beziehungen schon zustande gekommen sind über solche Dinge. Aber ja, nicht jeder sieht es so klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf jeden Fall sind diese Dinge wirkliche Gefahren, Fallstricke für einen Nachfolger des Herrn Jesus. Wenn man da diesen jugendlichen Begierden nach Selbstverwirklichung nachgeht, dann kann man ganz schön auch in Gefahren kommen, die das geistliche Leben beschädigen können. Und was auch mit zu diesen jugendlichen Begierden gehört, das ist ganz sicher ein Stück der Wunsch nach Vergnügen. Und auch das ist etwas, wo wir als gläubige Christen eine ganz klare Stellung beziehen sollten. Der Herr schenkt uns bei aller Arbeit und Anspannung, in die wir ja auch hineingestellt sind, sehr gerne Entspannung und ein Ausgleich, dass wir wirklich auch miteinander uns erholen können. Das ist vom Herrn, das ist seine Güte. Aber Vergnügen und das, was die Vergnügungsindustrie daraus macht, ist etwas ganz anderes als diese gottgewollte Entspannung in der Gemeinschaft und diese Erholung von den Mühen der Arbeit. Sondern Vergnügung, das bedeutet, dass man mit zweifelhaften Reizen letztlich auch sich ablenkt, sich ein Stück treiben lässt von Leuten, die einen in ganz eine zweifelhafte Richtung bewegen und treiben wollen, sei es jetzt über Musik, sei es über Filme, sei es über irgendwelche andere Mittel der Unterhaltungsindustrie. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man als junger Christ sich ganz bewusst und ganz klar von diesen Dingen trennt und absondert. Ja? Diese Vergnügungen, diese weltlichen Vergnügungen sind ein ganz großer Fallstrick für junge Christen. Als ich mich bekehrt habe, das war mit 30 Jahren, da wurde mir ziemlich bald nach meiner Bekehrung ganz bewusst, dass ich die ganzen Dinge, die ich da angesammelt hatte aus meinem alten Leben, das waren irgendwelche Bücher, Romane, Geschichten und dann auch die ganzen Rock- und Pop-Schallplatten, dass das jetzt nicht mehr zu meinem neuen Leben dazugehörte. Und ich habe diese Dinge zum Teil zerbrochen, zum Teil zerrissen und das alles mit Freuden auf die Müllkippe bei uns in unserem Heimatort gefahren. Und das war ein ganz wichtiger Schritt für mich, wo mich der Herr geleitet hat, mit diesem alten Leben und den Lüsten und Vergnügungen zu brechen. Und ich hatte auch einige Rock- und Pop-Schallplatten, solche Dinge. Und ich habe ganz genau gewusst, das gehört nicht mehr zu meinem Leben dazu. Und ich sehe das heute mit Sorge, dass viele junge Christen sich scheinbar bekehren und sagen, ich habe mit der Welt gebrochen, aber Rock- und Popmusik hört man immer noch. Sei es nun weltliche oder sogenannte christliche, das ist fast noch schlimmer, wenn diese üble, weltliche und dämonisch geprägte Musik mit christlichem Namen noch verbunden wird. Und ich kann nur sagen, die Rock- und Popmusik ist eine der schlimmsten Verführungseinflüsse für junge Leute in der heutigen Kultur und Welt. Ja? Wie gesagt, ich habe da selber drin gelebt, aber wenn man geistlich als Christ diese Dinge prüft, dann muss man feststellen, das ist aus der Finsternis. Die Rock- und Popmusik hat ihre Wurzeln letztlich in der Dämonenanbetung irgendwelcher afrikanischer Naturvölker und auch in der Dämonenanbetung asiatischer Musik, in den Liedern und Trommelrhythmen, die benutzt wurden, um die Geister herbeizurufen. Und diese Rock- und Popmusik ist nicht neutral und ist nicht gesund, sondern sie hat einen verunreinigenden Einfluss auf die Seele und die Gesinnung eines Christen, der sie hört. Ja? Also das möchte ich einmal ganz deutlich sagen. Da gibt es auch Bücher, wo man sich da ausführlicher damit beschäftigen kann, mit den Gefahren. Aber ich bin erschrocken, wie viele junge Gläubige, auch aus bibeltreuen Gemeinden, Rock- und Popmusik, weltliche und christliche, hören. Oder auch charismatische Lobpreismusik, die im Grund ganz ähnlich ist. Und das ist ein Verführungseinfluss. Da kommt ein Geist der Rebellion, der Selbstverwirklichung, der Unzucht und Unreinheit über die Menschen, die diese Musik hören. Denn diese Musik ist unrein und verdorben in ihrem ganzen Wesen. Und sie hat einen Geisteseinfluss, weil da finstere Geister hinter dieser Musik stehen. Und ein junger Gläubiger sollte sich nicht von solchen Verführungseinflüssen leiten lassen. Er sollte die weltliche Vergnügungsindustrie meiden wie die Pest. Es gibt wirkliche Freuden und Entspannung und gute Gemeinschaft. Das sollte man pflegen mit anderen Gläubigen. Da gibt es viele Dinge, die Freude machen, die uns auch Erholung geben und die nicht diesen verunreinigenden Einfluss haben, den diese weltliche Rock- und Popkultur und die ganze weltliche Unterhaltungsindustrie hat. Das ist also eine ganz klare Sache für jeden bewussten Nachfolger Jesu Christi, dass sich Theater und Kino, dass sich aber auch DVDs und solche weltliche Unterhaltungsfilme und Unterhaltungsmusik, diese ganzen Dinge, dass ich die bewusst meide, weil ich weiß, das bringt einen befleckenden, ablenkenden, beschmutzenden Einfluss in mein geistliches Leben. Das kann mich nur schädigen. Das ist wie wenn ich Gift essen würde. Es macht kein Mensch, dass er bewusst Gift zu sich nimmt, wo er genau weiß, das schädigt den Organismus und schwächt unsere Gesundheit und hat Langzeitfolgen. Aber im Geistlichen sind wir da oft als Christen sehr gedankenlos. Und das ist auch eine dieser Lüste der Jugend, dass man den Wunsch nach Vergnügung hat. Und damit ist auch eine gewisse Leichtfertigkeit verbunden. In 2. Timotheus 3 heißt es eben von diesen falschen Christen in der Endzeit, von diesen rebellischen Fleischeschristen, verweltlichten Christen, da heißt es unter anderem in Vers 4, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und da sollten wir wachsam sein. Ja? In diese Schiene sollten wir uns nicht hineinziehen lassen. Also so viel vielleicht zu diesen Lüsten der Jugend. Ich denke, es ist ganz klar, da gehört auch natürlich dazu, so diese Versuchung und dieser Wunsch, sich geschlechtliche Erfüllung zu verschaffen, auch ohne Gottes Ordnung der Ehe, ohne diesen Treuebund vor der Ehe, außerhalb der Ehe. Auch diese Dinge sind ja eine Seuche, eine schreckliche Krankheit unter den weltlichen Jugendlichen und auch in der verweltlichten christlichen Welt. Ich habe das schon erzählt, da ist in IDEA, so einer evangelikalen Allianzzeitschrift, vor kurzem so ein Bericht gekommen, wo es heißt, meine Freundin erwartet ein Kind, und da wurde berichtet von jungen Leuten, die angeblich Christen waren, Studenten, und die haben zusammengelebt, unverheiratet, und jetzt kam ein Kind. Und dann hat er so gesagt, ja, er hat an Gott gedankt für das Kind. Und das klang alles ganz fromm. Aber die haben in Hurerei zusammengelebt. Das ist blanke, offene Sünde. Und kein Mensch hat irgendetwas darüber gesagt. Ja, auch die Redaktion der Zeitschrift hat es einfach kommentarlos hingestellt. Ja, so ist es halt heute. Ne? Man lebt unverheiratet zusammen. Und auch da kann ich euch nur ermutigen, dass ihr den biblischen Weg geht. Und zwar aus Überzeugung. Mir ist es so bewusst geworden, als ein Mensch, der lange Zeit in der Welt auch in Hurerei gelebt hat und dabei todunglücklich war, dass Gott es wunderbar gemacht hat, dass diese innige Gemeinschaft in der Geschlechtlichkeit verbunden wurde mit einem lebenslangen Treuebund. Denn der Mensch kann sich gar nicht zu wirklicher inniger Gemeinschaft öffnen, wenn er nicht diese Gewissheit hat, der andere, der ist mir ein Leben lang treu. Der steht zu mir, der gehört zu mir. Wir können wirklich eins sein, weil diese Einheit nicht zerrissen wird, dadurch, dass der andere mich morgen verlässt und irgendjemand anders sich sucht. Ja? Und wenn diese treue Beziehung nicht da ist, dann wird die Geschlechtlichkeit zu einer Geißel und zu einer zerstörerischen Kraft im Leben eines Menschen. Und wie viele Millionen Menschen haben das bitterlich erleben müssen in der Welt? Das fängt schon ganz früh an. Junge Menschen haben Freundinnen, Freunde und sie zerstören ihre Bindungsfähigkeit, ihre Beziehungsfähigkeit durch diese ständig wechselnden Beziehungen. Und wenn sie dann irgendwann mal wirklich heiraten wollen und meinen, sie haben einen Partner fürs Leben gefunden, dann merken sie plötzlich, es geht nicht. Ja? Wie viele Ehen werden dann nach 3, 4, 5 Jahren geschieden? Weil nämlich die Bindungsfähigkeit, die Fähigkeit zur Treue, die ist in den ganzen hurerischen Beziehungen kaputt gemacht worden. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr als junge Gläubige wisst, Gottes Weg, der legt uns gewisse Beschränkungen auf. Wir können nicht alle unsere Wünsche und Sehnsüchte eigensüchtig erfüllen, aber Gottes Weg ist der allerbeste für uns. Gott hat seine Gebote, die diese vorehelichen und außerehelichen Beziehungen verbieten, aus Liebe und Fürsorge gegeben. Und wenn man diese Gebote durchbricht, dann tut man das nur zum grausamen Schaden für die eigene Seele. Und auch letztlich kann das ein Punkt sein, der das ewige Heil kostet aufgrund eines flüchtigen zeitlichen Vergnügens. Das ist doch eine furchtbare Torheit. Also ihr dürft wissen, dieser biblische Weg, der wird zwar verspottet als eng, aber das ist der einzige Weg, der Segen bringt. Der einzige Weg, der auch wirklich Erfüllung bringt. In jeder Beziehung ist es etwas Wunderbares, eine gläubige Ehe zu führen, wo man sich wirklich vertraut zueinander steht, wo der Rahmen ist, wir gehören zusammen in Freud und Leid, bis dass der Tod uns scheidet. Alleine da so kann auch die Geschlechtlichkeit wirklich Glück beglückend und erfüllend sein. Das geht gar nicht, wenn du dir überlegst, dass der andere vielleicht morgen schon weg ist und mit irgendjemand anders zusammen ist. Ja? Das ist etwas, was einfach so gegen Gottes Schöpfungsordnung ist. Da dürfen wir uns nicht verführen lassen von diesen Flüsterungen der Welt. Nimm's dir doch einfach, hol dir dein Lebensglück selber. Mach es einfach so, auch ohne die Ordnung Gottes. Das ist der Weg zum geistlichen und menschlichen Ruin.